Diese Episode wird dir präsentiert von Harperfarm, Sichtbar Jetzt Marketing und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes.
Bei uns Herzog und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist so.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise ich darf zu Gast sein bei Artisch Günepir. Hi.
Hallo, Gürpina.
Ach verdammt, jedes Mal.
Mach nichts, warte überhaupt nichts. Also der Vorname.
Das hörst du aber öfter, ne?
Ja, ja, klar. Alles Gönipa Attest, weil es ja irgendwie. Und Nils ist der zweite Vorname. Also, wenn meine Eltern haben es sozusagen für die Bevölkerung hier leicht gemacht. Zumindest der zweite Vorname, also ist Nils.
Nils. Ja, genau, ach, genau. Krass.
Ja, ja. Also, das ist, meine Mutter kommt, also quasi ursprünglich, mein Vater ist ursprünglich in der Türkei geboren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, mach irgendwie Attest Nils. Okay. Und beim Nachnamen fällt es mir selbst schwer, insofern keine Sorge.
Gürpina, warum sage ich es immer andersrum? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid.
Alles gut.
Danke, dass wir zu Gast sein dürfen. Wir haben uns kennengelernt auf dem Global Marihuana Marsch in Darmstadt.
Genau, ich komme ursprünglich aus Darmstadt. Ich war tatsächlich zufällig da, beziehungsweise bei meiner Verwandtschaft, meinen Eltern. War ich zu Besuch und habe ich gehört, dass ich am Tag davor hier bei einem... bei der Podiumsdiskussion, also hier in Berlin bei der Podiumsdiskussion, und hatten welche gesagt, geht irgendwie morgen nach Darmstadt. Und ich so, ach, was, ich auch? Mhm. Also, und dann wird ja das, glaube ich, Mariana March. Und ich habe, okay, dann muss ich irgendwie kurz vorbeikommen, es geht ja irgendwie nicht. Und da habe ich dass du dann quasi, glaube ich, als erste Person geredet oder mit als erste.
Genau.
Und da war ich irgendwie kurz zufällig vorbei und wurden wir voneinander vorgestellt. Von Fabian Ritter, glaube ich, gell?
Von Fabian Steinmetz.
Ich weiß, genau.
Genau, von Fabian, mittlerweile auch ein guter Freund, der ist ja auch ein langjähriger Aktivist, was die Entstigmatisierung von psychotropen Substanzen in der Bevölkerung oder des Konsums von psychotropen Substanzen angeht. Und ich habe es erst gar nicht gecheckt. Für mich war so, ich hatte leider auch nicht viel Zeit. Ne? Nach meiner Rede musste ich ja direkt los. Und irgendwie war ich so in meinem, verdammt, als erster Redner, okay, mach dir Stichpunkte.
Was kommt der denn jetzt noch an? Wir kommen ja meistens davor, alle Leute wollen doch irgendwas ganz kurz wissen und so. Und du sagst, ich will jetzt aber eigentlich reden. Ich muss mich vorbereiten.
Ja, wem erzähle ich das?
Das auch. Und ist dann immer wichtig, ich verstehe das dann auch, weil du halt quasi dann irgendwie noch was loswerden willst. Und ich sage, ja, aber ich muss jetzt noch kurz reden, danach können wir. Und so. Naja, aber nee, genau, da war ich noch kurz da, hat Fabian uns irgendwie einander vorgestellt. Und dann bin ich danach, ich glaube, du hast... Als ihre Runde rum war, bin ich auch schon weg, weil also, ich muss dann weiter. Also meine Mutter war dabei, so,
also, ja, okay.
Auch gerne angehört. So. Ich glaube, politisch da auch unserer Meinung, aber es ist jetzt sozusagen nicht nur ihre Demo gewesen, wir sind eigentlich noch weitergegangen.
Aber es ist schon mal eine gute Überleitung, unsere Meinung. Wie ist denn deine Meinung zur Drogenpolitik? Und du bist ja drogenpolitischer Sprecher der Linken.
Genau.
Das war vorher Niemann, ne? Niemann,
genau.
Was hat.
Genau, also sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir die schon so ausgefüllt haben, so kompetent. Das war Frank Tempel war der Erste, der so ein bisschen auch mit seinem eigentlichen Beruf rausgefallen ist, der Polizist. Mhm. Also, so ist jetzt dann nicht so ganz üblich, dann diese, die wir uns jetzt noch gleich erzählen werden, die Meinung zur Drogenpolitik oder die Position, die er da vertritt als Polizist auch. Und dann Nima Mowassad, der war sozusagen der Zweite. Und jetzt bin ich dazugekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich auch ganz ehrlich, dass natürlich die beiden in dem Bereich viel kompetenter sind und waren, weil wir, auch mal so ein bisschen Wahlwerbung, die ich machen muss, wir sind dadurch, dass wir so wenige im Bundestag sind, müssen wir ziemlich viel vertreten. Ich mache Krankenhauspolitik, Pflegepolitik und Drogenpolitik, was ich zwar da schon auch sinnvoll angesiedelt finde, im gesundheitlichen Bereich, aber eben, da muss man schon in viele Sachen auch ein bisschen eingearbeitet sein. Und es gibt sowohl bei Krankenhaus wie auch bei Pflege super viel zu tun. Und dann aber auch gerade jetzt noch bei der Drogenpolitik.
Mhm.
Und da habe ich aber tatsächlich, also war ich da schon bevor ich im Bundestag saß, damit politisch irgendwie interessiert, weil ich die, weil es so wenige Sachen gibt, die so krass unlogisch sind in dem Land wie bei der Drogenpolitik. Es ist ein krasses, auf der einen Seite repressives System, auf der anderen Seite so ein also so ein super offen. Ich komme aus Bayern, also jetzt, ich komme aus Hessen, wo wir uns gesehen haben, aber ich bin nach Bayern gezogen zum Studium. Und da ist ja quasi, je nach Droge, bist du ja quasi kurz vorm Tod, wenn du es noch einmal angeschaut hast, wird das staatlich hoch bestrafen.
Mit einem Bein immer im Knast.
Ja, genau. Wenn du das irgendwie vor kurzem gesehen hast, wirst du irgendwie schon eingeknastet. Bei der einen Droge und bei der anderen Droge darfst du gar nicht in Politik gehen, wenn du nicht da ein harter Konsument bist. Also natürlich logischerweise im Alkohol. Deswegen ist der Art des Umgangs so absurd. Und das ist mir schon... Und ich versuche schon irgendwie in der Politik schon irgendwie mit so einer gewissen Logik ranzugehen. Also unabhängig von dem, wie man politisch denkt, also ob man sozusagen eher liberal oder konservativ oder eben sozialistisch denkt, braucht man eine gewisse Logik. Und die ist schon beim Drogenpolitischen
überhaupt gar nicht mehr. Ja, gar so. Nicht, ja. Da bin ich voll bei dir. Bayern, da wirst du ja für 0,5 Gramm Cannabis... Kriegst du eine Hausdurchsuchung?
Ja, ist auch, genau. Also eben natürlich lacht man manchmal drüber, wenn man von außen drauf schaut, aber es ist wirklich für die Leute, die dort leben, schon ein krass repressives System. Und es ist halt wie bei meisten Drogen, dass es dann die noch härter trifft, denen es eh schon schlechter geht. Also du hast in anderen Städten, sei es Frankfurt oder Bremen, ich meine, da gibt es natürlich bei den sogenannten härteren Drogen auch welche, die daran kaputt gehen, logischerweise. Ja, ne? Aber du hast quasi bei der im In München gibt es eine Kanalisation, wo du halt das zu dir nimmst und halt tagelang nicht gefunden wirst, weil es zusätzlich noch weggesperrt wird, damit die Stadt schön aussieht. Das ist sozusagen nochmal immer ein Stück krasser. Deswegen kann man da manchmal, so wenn man das Oktoberfest sich anschaut, so ein bisschen Witze machen, aber so richtig witzig ist es halt eigentlich nicht.
Nee, eigentlich ist es überhaupt nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Und wenn man sich dann anschaut, wie Städte agieren, also die Stadt unserer ehemaligen Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig, die dann menschenfeindliche Architektur implementieren, statt den Menschen wirklich zu helfen, weil man das Problem ja dann auch so vor die Stadtgrenze bekommen könnte, was total unlogisch ist. Das tut schon richtig weh, wenn man da rauf guckt. Also da muss man ja extrem empathielos sein.
Ja, voll. Also ich kenne Daniela Ludwig, ist ja sozusagen der Wahlkreis, wo ich auch bin. Also ich meine, sie ist dann als CSUlerin mit mehr Stimmen gewählt worden und dann denkst du ja schon, ey, wieso machen das die Menschen? Die machen das ja nicht, also ich meine, die muss ja wissen, dass es nicht so funktioniert. Die muss eigentlich wissen, dass es nicht so läuft. Und wenn du in die Union reinhörst, dann wissen die auch, wir waren jetzt vor anderthalb Jahren, erste Ausschussreise ging ja, also für mich die erste Ausschussreise, du kannst jedes Jahr zwei Ausschussreisen machen, also macht der Ausschuss, fährt quasi in Länder, um zu schauen, wie dort mit gewissen politischen Themen gehandelt wird. Und wir waren, das erste für mich war zum Thema Cannabis und Cannabis-Legalisierung nach Kanada und Kalifornien, was es gibt ein bisschen Neid wahrscheinlich, was ich auch nachvollziehen kann, weil es wirklich cool war. Also es war krass, da hinzufahren und irgendwie bist dann in Kanada und siehst dann irgendwie irgendwelche Stores, wo du irgendwie ich weiß nicht, wie viele verschiedene Arten und Weisen des Einnehmens und verschiedene Varianten, wie die genau wirken und so weiter. Also super interessant, super spannend, super cool. Und da waren natürlich, ich meine, die Konservativen dort, die haben auch gemerkt, dass es funktioniert, beziehungsweise haben die auch gemerkt, wie was funktioniert und was nicht funktioniert. Und vor allem haben die dort gemerkt, dass wenn du mit Konservativen gesprochen hast, dass keiner mehr von denen sagt, ey, das soll wieder verboten werden. Sagt niemand, das ist überhaupt kein Thema mehr, in keinem Wahlkampf und egal wie konservativ, also ich meine, die Konservativen in USA, also
Trump... Die sind schon richtig konservativ.
Die sind konservativ.
Richtig
so.
Konservativ. Ja,
genau. Und die sagen dann halt, ey, das machen die halt dann so nicht mehr, das machen die nicht mehr rückgängig. Und weil die halt wissen, ich meine, jetzt nicht nur aus Nächstenliebe, sondern auch, die machen halt Geld damit, logischerweise, ja. Aber durchaus wird das einfach nicht mehr angetastet und das finde ich schon bezeichnet, dass dann hier sozusagen der Kampf dagegen geführt wird und stattdessen hast du halt quasi auf dem Oktoberfest irgendwelche Alkoholleichen, krasse Übergriffigkeiten, weil mein Alkohol ist irgendwie die Droge, die am fremdgefährdendsten ist.
70% aller Straftaten ist Alkoholgeschäft.
Ja, genau, ich meine, du hast die Zahlen besser drin als ich, das ist so krass, wo du denkst, ey, alle anderen Drogen, du kannst alles machen, du kannst alles machen in dieser Gesellschaft, was dir selbst Schaden zufügt, nur beim Drogenkonsum sagen Leute, das geht nicht. Und obwohl die meisten Sachen, also bis auf Alkohol tatsächlich, ich meine, bei anderen Drogen auch ein gewisses Fremdgefährdungspotenzial, aber eigentlich ist es nur Alkohol, der ist erlaubt und der wird gefördert und gefeiert. Mhm. Und der Rest ist halt, naja gut, tut halt dir weh. Im Zweifelsfall kann dir auch hart wehtun, aber ist eine Sache, die du quasi eben machen darfst. So, du kannst dich auch selbst umbringen, sozusagen, so blöd es ist.
Also ich finde auch, man sollte das machen dürfen, weil man ja sich selbst die Substanz zuführt und niemand anderem. Deswegen finde ich auch so Argumente wie, man gefährdet Leute im Straßenverkehr. Also, entschuldige, also wirklich nicht böse gemeint, ne? Aber wer sowas sagt, so, der hat sich die Zahlen des Straßenverkehrs nicht angeguckt. Wie viele Menschen im Straßenverkehr jährlich sterben ohne den Einfluss von Substanzen? Einfach nur, weil der Straßenverkehr eine potenziell tödliche Angelegenheit ist.
Das ist eine Waffe, mit der du da fährst.
Ja, richtig.
Und eine Waffe unter anderen Waffen, mit denen du unterwegs bist. Und dann, vor allem, ist auch noch mal zur Logik, dann sagst du, ey, dann, wenn die sagen würden, wir machen jetzt ein Tempolimit und übrigens sollten wir das mit Drogen wegen des Autofahrens noch überdenken, dann würde ich zumindest sagen, okay, ist nicht meine Logik, aber das ist eine Logik, die dahinter steckt. Mhm. Aber die sagen, ey, Bretter mit 200 Sachen über die Autobahn, aber ey, auf gar keinen Fall irgendwann Drogen nehmen, auch wenn du 10 Tage kein Auto fährst, weil am 11. Tag ist es absurd. Also so, und die, das, ich meine, das sind so, Drogenpolitik ist ja nicht, das ist ja nicht das, was jeden Tag in der Tagesschau kommt. Also wenn du beim Cannabis jetzt so, das ist wirklich ein richtiges, wie soll ich sagen, auch ein, nicht nur in der Bubble ein großes Thema ist.
Also mediales Interesse, weil halt im Koalitionsvertrag.
Weil es im Koalitionsvertrag steht und weil, muss man auch sagen, auch an die Bubble, hier Lob an euch, weil es einfach ein krasse, weil es schon sehr, sehr, sehr lang, sehr, sehr krass nach vorne gebracht wurde. Aber ansonsten ist es nicht das Hauptthema. Ich finde, es ist sozusagen auch nicht mein einziges Thema, aber du merkst halt an solchen Themen, wie absurd manches in der Politik funktioniert und wie absurd manche Leute denken.
Wir haben ja auch mega viele Herausforderungen. Also ich meine, ich kann so einen Carsten Stahl schon verstehen, wenn der sagt, ey, das Wohl unserer Kinder. Kiffen scheint wichtiger als das Wohl unserer Kinder. Schwieriger Satz, tut mir im Herzen weh, weil beides sollte gleich wichtig sein. Also beide Anliegen sollten gleich wichtig sein. Was macht denn das mit dir, wenn du als Politiker so einen Satz hörst?
Ja, da finde ich ihn ziemlich absurd, weil ich finde, dass wir als Politik. Ich komme gerade, wir hatten heute Bundestagssitzung und ich komme gerade aus dem Thema, was war das Thema gewesen? Digitalisierung und schnelleres Arbeiten im Baurecht. Also da geht es darum, schneller Baugenehmigung so, und Digitalisierung halt eben so. Ey, du, das, also ich gebe zu, ist überhaupt nicht mein Thema, vor allem nicht mein Hauptthema und das ist wahrscheinlich auch für niemanden, der im Bundestag sitzt, das einzige Thema, was es gibt. So. Aber natürlich muss es gemacht werden. Du hast andere Themen, die auch nicht so wichtig sind, die auch gemacht werden müssen. So. Es kommt dann wird es spannend, wenn es um Geld geht. Da gibt es tatsächlich, also gibt es auch nicht so eine Grenze, von der, wie immer behauptet wird, aber da geht es natürlich, gibt schon Sachen, die quasi mehr im Mittelpunkt stehen, wofür mehr Geld ausgegeben wird und für weniger Geld ausgegeben wird. Und da wird es ja spannend. Also wir haben 100 Milliarden Euro für die Rüstung von einem Tag auf den anderen. Wenn ich quasi in meinem Bereich in die Krankenhäuser schaue, in die Pflege schaue, ist nichts da und wird auch nichts da sein. Und da ist die Prioritätensetzung wirklich falsch. Also da geht sozusagen, wird es da ausgegeben und nicht da, und das ist ein Problem. Aber bei dem von wegen, wir müssten was anderes machen und dürfen deswegen gerade nicht Drogen machen, das ist eine absurde Argumentation. Natürlich machst du mehrere Sachen auf einmal. Du musst als Politik auf mehr, also ich meine, keine Ahnung, 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, musst natürlich das nicht nur eine Sache machen. Das musst du mit der Drogenpolitik natürlich auch angehen, auch wenn, das gebe ich zu, das nicht das Allerwichtigste ist, aber es ist ein wichtiges Thema. Das ist den Menschen wichtig und vor allem sind wir da extrem weit zurück. Also wirklich auch völlig reaktionär, dass wir sagen, ey, das soll alles verboten werden. Und das einfach anzupassen, das ist wichtig und das ist auch vielleicht auch ein anderer Punkt, der mir davor auch nicht so bewusst war. Es war auch in Kanada und Kalifornien deutlich geworden, dass auch super spannend ist, so einen gesamten Prozess, also ein gesamtes Gesetzvorhaben zu begleiten, weil du quasi dir dann erst bewusst wird, dass es wie kompliziert es ist. Normalerweise hast du halt irgendwie da eine Änderung und hier eine Änderung und so. Da hast du wirklich alle Ebenen, internationales Recht, EU-Recht, du hast Gesundheitspolitik, du hast Verkehrspolitik. Also solltest du haben, manche versuchen es gerade nicht zu machen, aber solltest du eigentlich mit berücksichtigen. Deswegen, damit du auch mal zuhörst, das geht auch um dich. Und naja, und die ganzen, also hier Özdemir ist dabei mit Landwirtschaft. Also das ist ein sehr kompliziertes, sehr komplexes Thema und das sozusagen anzudenken und zu schauen, wenn ich das da reinschreibe, wird das irgendwie in 5 Jahren sich verändern. Das ist auch irgendwie spannend. Unabhängig davon, dass es politisch wichtig ist, ist es auch spannend, so einen Prozess zu verfolgen.
Absolut, absolut. Der Gedanke liegt ja recht, also der bietet sich halt ganz schnell an, dass wenn wir alle 4 Jahre Legislatur haben, oder die Dauer der Legislatur 4 Jahre ist, dass naja, jetzt gibt es dieses Modellprojekt mit den Säulen oder auch bei anderen Projekten, dass Politiker in Wahlkampfperioden denken, statt wirklich zukunftsorientiert, weil das vielleicht weniger Punkte bringt. Ist da was dran?
Ja, ja, stimmt. Also ich sage als Linker zwar irgendwie immer, ey, es geht nicht nur um Wahlen, es geht um was Grundlegendes. Also ich bin ja wirklich, also wirklich Sozialist, was in Bayern vielleicht gar nicht so oft ist. Aber dass du halt, also ich will schon die Gesellschaft richtig verändern. So, also bis hin dazu, dass irgendwie große Unternehmen vergesellschaftet werden müssen und so weiter und so fort. Es geht jetzt nicht nur um so ein bisschen was und ein bisschen mehr, sondern es geht nicht um was Grundsätzliches. Und trotzdem denke ich natürlich irgendwie dran, ey, wir als Linke, jetzt haben wir irgendwie Hessen- und Bayernwahlen und wir müssen hier gucken, was wir davor irgendwie noch auf die Reihe bringen, damit wir und so weiter und so fort. Also jetzt geht, man denkt schon leider sehr in den Perioden, was ja auch ein Teil des Problems ist. Deswegen, also wenn ich irgendwie beim Management Gedanken bin, die halt sagen, ey, es muss dieses Jahr gut abgeschlossen werden, völlig egal, was nächstes Jahr passiert. Und leider kommst du, weil das System so funktioniert, auch ein bisschen so rein. Mhm. Wobei ich jetzt bei der Legalisierung von Cannabis, ich habe ja auch erst gedacht, wird vielleicht erst in 3 Jahren passieren und habe jetzt, also weil sie so lange verzögert haben, dass es jetzt zumindest in diesem Jahr sehr versprochen wird und ich glaube auch, also sag mal, von der ersten Säule, eigentlich beide Säulen, aber zumindest die erste Säule irgendwie kommen wird, davon gehe ich tatsächlich aus. Also das denke ich schon.
Das glaube ich auch.
Das sind jetzt nicht mehr, also dafür ist es schon zu konkret und das finde ich gut, aber du hast schon recht, man denkt leider zu sehr in diesen Perioden.
Dirk Heidenblut hatte mir gesagt in unserer gemeinsamen Episode, naja, das ist Demokratie, selbst wenn das wieder selbst wenn das wieder konservativer behandelt werden sollte, das Thema, nachdem, also angenommen, es ist, warum auch immer, eine rein konservative Regierung, dann muss eine Demokratie sowas aushalten können. Puh, wenn ich in den Weedmob schaue und auch in mein eigenes Herz reinschaue, nachdem wir jetzt über 20 Jahre lang gekämpft, also ich, es gibt ja Leute, die sind noch viel, viel länger dabei, und nachdem wir jetzt 70 Jahre War on Drugs hinter uns haben, knapp 100 international, noch länger Repression, wenn wir uns andere Bereiche angucken. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach hingenommen werden würde, wenn das wieder rückgängig gemacht werden würde. Ist das überhaupt einfach, rückgängig zu machen?
Ich habe schon einmal falsch gehabt, mit einem, der noch ein bisschen länger kämpft, mit Georg Wurz, der vom Handwerkband hatte ich mal ein Gespräch gehabt, dann habe ich auch an dich Grüße gehabt. Er hat völlig falsch gelegen, der hat mir gesagt, und was glaubst du, irgendwie, wenn die Bundesländer machen und so weiter, habe ich gedacht, so, die werden sich nicht, also irgendwann wird die auch okay sein. So, völlig falsch gelegen, weil ich glaube, das ist ja eines der Punkte, wo die CDU, CSU jetzt gerade richtig Druck macht. Deswegen bin ich mit Vorsicht mit solchen Visionen, aber ich habe eben gerade gesagt, in Kalifornien, Kanada ist es irgendwie durch. So. Mhm. Ich glaube aber schon, dass die Länder möglichst wenig davon umsetzen, dort wo die Union regiert. Da kommt also auch eines der großen Kritikpunkte, die ich jetzt zumindest noch habe, an den Umsetzungen. Es kann schon sein, dass quasi so ein Verbot wieder kommen würde, wenn es nicht lang genug implementiert ist. Ich glaube, das ist entscheidender, dass man das jetzt möglichst bald macht, damit es sozusagen auch irgendwie anlaufen kann, damit nicht einfach so gesagt wird, okay, das machen wir jetzt auch wieder rückgängig. Wenn die Sache durch ist, ich meine, die CDU-CSU macht das ja aus reinem Populismus. Die machen das ja nicht, weil da wirklich ein Problem mit ist. So, also logisch, sonst würden wir es ja auch anders, also würden wir auch drüber nachdenken. Aber wir sagen ja, das macht eben keine Probleme, das andere macht die Probleme. Und wenn die jetzt, und die machen durch einen klassischen Populismus, also sagen, okay, das stört irgendwie welche, weil manche Angst davor haben, diese Konservative irgendwie. Und deswegen hauen wir da jetzt voll rein, wenn es erstmal durch ist und die meisten Leute merken, da ist irgendwie gar nichts, dann werden die in 3 Jahren wahrscheinlich, zumindest weniger wahrscheinlich sagen, das machen wir rückgängig, weil die damit keine Punkte machen können. Mhm, so. Mhm, und ich glaube auch, also so weit habe ich einen Wiedmann dann doch kennengelernt, dass er schon, also da wird dann schon Ärger gemacht werden.
Schon auf die Pauke gehauen. Ja.
Also ich glaube schon, dass die jetzt, also ich hoffe es auch irgendwie, ne? Also aber dass da schon auch ein ehrlicher Widerstand dann auch passieren würde, wenn sowas ist. Deswegen aber ist es gut und wichtig, wenn es möglichst früh kommt.
Man stelle sich vor, wir würden Alkohol verbieten. Was da los wäre auf den Straßen?
Es gab schon bayerische Aufstände sind nicht so bekannt, aber für Bierpreise gab es schon Aufstände in Bayern. Weil die Bierpreise angehoben. Ja, das ist schon, also schon länger. Ja, also schon länger. Und die Steuern angehoben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war, aber es war eine Ursache für größere Erhebungen. Und das ist, ja gut, also klar, wenn dieses, das ist ja auch eine Sache, über die wir auch gerne noch sprechen können. Es ist halt eine Droge. Ey, und wenn du Schwierigkeiten damit hast, dann wirst du wild, sozusagen. Da muss man schon, also und deswegen glaube ich, so einfach ist es dann nicht, dass wir rückgängig, also nicht deswegen, aber es wird nicht einfach sein, weil die Leute sich dran gewöhnt haben, weil die sagen, ey komm, das ist jetzt
das Problem. Ich glaube auch, dass, also Rausch ist etwas sehr Natürliches. Tiere berauschen sich und wir Menschen sind ja nichts anderes als Tiere, die ein bisschen Glück gehabt haben. Also
so, manche mehr, andere weniger.
Und natürlich sollte auch bei uns Rausch komplett normal sein dürfen. Ja? Wenn wir uns jetzt die Angst anschauen der Konservativen, ja, das ist ja eine selbstgebaute Angst, das ist ja selbsterfüllende Prophezeiung, die durch den War on Drugs halt, also das Marketing des War on Drugs ist überragend gut gelaufen.
Die können sowas schon ganz gut, das gebe ich auch zu. Besser als wir manchmal. Also ich meine, eigentlich haben wir, vor allem beim Drogenkonsum, hätten wir unsere Vision eigentlich, die wir, was gut laufen kann, wie schön was sein könnte, wenn man das irgendwie anders machen würde. Aber die kriegen eine, also mit Angst kannst du halt unheimlich gut Politik machen. Und die glauben halt tatsächlich, wie sie es halt eigentlich nie hattest. Na gut, Opiumkrieg, aber es ist ja also eine andere Geschichte, wie da was gelaufen ist. Aber dass du quasi mit etwas den Leuten sowas Angst, so eine Angst erzeugen kannst, dass die ja denken, das darf nicht passieren. Und trotzdem glaube ich auch, dass die Union in dem Bereich falsch liegt. Die machen damit nicht so viele Punkte. Also wieso auch? Ich meine, die Leute können weiter saufen, wenn sie wollen. Das ist ja nicht das, was angetastet wird. Und deswegen es liegt damit falsch, dass Leute, die wählen, nur weil die irgendwie Cannabis nicht erlauben wollen. Ich glaube, das ist in der Bevölkerung nicht so da. Die meisten haben mittlerweile erkannt, auch Ältere, dass es halt, das ist halt da so. Da wird es bei anderen Drogen, glaube ich, schwieriger. Da muss man noch weiterdenken, muss man noch mehr erklären. Bei Cannabis ist es für die meisten, also bei Cannabis ist es die Strategie auch von der CDU, CSU völlig unnötig.
Ja, absolut. Dann lass uns nochmal auf die Substanzen gehen. Cannabis wird kommen, das ist klar. Meines Erachtens nach sollten alle psychotropen Substanzen legal sein. Und wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Und du hast auch gerade schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass es bei dir eine ähnliche Richtung geht, mit mehr Erklärungsbedarf. Wie betrachtest du das Themenfeld? Sollten alle Drogen legal sein? Gibt es Substanzen, wo du sagst, boah, das ist jetzt wirklich nicht nötig?
Naja, ich glaube, also zunächst mal, also wir als Partei reden von der Entkriminalisierung, vor allem von den Nutzerinnen und Nutzern. Das heißt aber natürlich auch die Entkriminalisierung von den Substanzen. Mhm. Vor allem, weil du quasi, weil du damit eben nichts löst. Und das ist, also hat mein Vorgänger ziemlich cool formuliert. Also Frank Tempel hat mal gesagt, also je härter in Anführungszeichen die Droge, je süchtig machender die Droge ist, desto wichtiger ist es zu entkriminalisieren, weil es den Leuten, die natürlich wirklich suchtabhängig sind, also von harten Drogen, völlig egal, ob es kriminell. Also das, wenn du wirklich abhängig bist, dann wirst du auf die Kriminalisierung nicht mehr, also wirst du nicht mehr drauf gehen. Du wirst es nicht verhindern, dass Drogen konsumiert werden. Das hast du auch gerade so ein bisschen gesagt. Es gibt einfach erstens einen Zugang, es gibt auch irgendwie so einen Drang, der übrigens teilweise auch bedenklich mit dem System zu tun hat, dass manche eben.
Absolut.
Also da können Absolut. Wir auch also so aus linker Sicht nochmal drüber reden, aber es gibt diesen Drang, der wird genutzt und du musst schauen, wie der Umgang ist, damit die Menschen, die abhängig sind, damit denen geholfen wird. Und da ist tatsächlich bei auch allen mir bekannten Drogen so, also zwei Punkte, dass erstens ist bei allen mir bekannten Drogen so, dass die, wenn du sie entkriminalisierst, geht es den Menschen, die sie nutzen, besser. Das ist der erste große Punkt. Wenn du quasi, ja, ich meine, das wisst ihr irgendwie alle, glaube ich, wenn ihr euch länger, oder wenn ihr nur mit Cannabis beschäftigt, dann doch noch ganz kurz. Also wenn du, der Drogenkonsum ist bei illegalisierten Drogen meistens für die Menschen, die nutzen, überraschend, also sehr unrein. Damit kannst du an den anderen Substanzen sterben, nicht an der Substanz selbst. Oder überraschend rein, womit du quasi dann, weil du halt davon ausgehst, genau. Und dann bist du halt, geht es um die beiden Möglichkeiten, wo die Menschen sterben. Und es gibt gute Beispiele. Portugal, auch in Spanien gibt es Bereiche, die jetzt getestet haben und die, wo halt deutlich geworden ist, dass viel weniger Drogentote existieren, wenn du es entkriminalisierst. So. Und es gibt einen Anteil an Drogen, ich meine, die du selbst, egal wie abhängig du bist, du gar nicht mehr nehmen würdest, also irgendwelche harten, komischen Mischungen, die du gar nicht mehr nehmen würdest, weil du eben Zugang, einen legalen Zugang zu einer anderen Substanz hast. So. Das heißt, du könntest dann mit Drug-Checking, mit Konsumräumen, mit sauberem Besteck dazu sorgen, nicht, dass die Menschen weniger abhängig werden, sondern dass sie zumindest nicht daran sterben. So, und das ist das eine. Das andere, was du machen musst, also ich bin nicht dafür, dass man Koks im Edeka kaufen kann, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich halte den Handel und den Profit mit Drogen, da bin ich auch ziemlich radikal, übrigens mit allen Drogen, für relativ problematisch. So, dass du Profit machst mit Tabak und Alkohol, halte ich für ein Riesenproblem. So, und das musst du möglichst einhegen. geht es nicht darum, dass du jetzt, also zumindest ist nicht der erste Schritt, irgendwie alle, die ganze Tabakindustrie zu vergesellschaften, könnte man sich mal überlegen, aber der erste Schritt ist Werbeverbot und so weiter. Also, dass du quasi dafür sorgst, dass nicht noch mit der Sucht von Menschen Geld gemacht wird, weil es bewirkt natürlich, dass du möglichst viel Angebote machst, dass die Menschen mehr konsumieren. Mhm. Sondern was du parallel machen musst, das ist für mich so ein anderer Baustein, ist also ich meine, das ist jetzt ein bisschen groß für den reinen Bereich Drogenpolitik, du musst die Verhältnisse ändern, damit die Menschen zumindest nicht mehr getrieben werden in die Sucht, die sie haben. Also
ich verstehe genau, wo du hin willst, und es ist tatsächlich auch einer meiner größten Punkte. Unsere Leistungsgesellschaft und unser System, was wir uns erschaffen haben, in dem Menschen keine entmenschlicht wurden und nur noch funktionierende Teile der Gesellschaft sein sollen, und Hauptsache sie funktionieren, treibt Menschen in Überkompensationsmechanismen. Und diese Überkompensationsmechanismen können Substanzmissbrauch sein, bis zur Abhängigkeit oder Konsumstörung. Das kann Essen sein, das kann alles Mögliche sein. Und wenn wir uns mal umschauen, seit den 1960ern, 1950ern, wenn wir uns anschauen, wie die Zahlen der Krankheiten, die durch Nahrungsmittelaufnahme gewachsen sind, aussehen, ja, dann sehen wir doch ganz deutlich, dass die Menschen in unserer Gesellschaft versuchen, irgendwie sich zu belohnen.
Ja, genau.
Und das, also jetzt gibt es natürlich findige und böse Zungen, die sagen, ja, das ist gewollt, das ist das System, weil an einer gesunden Gesellschaft verdienst du kein Geld.
Ja, ich glaube, ich glaube sozusagen, es ist nicht dieses Gewollte, dass es zu bewusst passiert. Ich glaube, im Kapitalismus passiert es zwar, aber nicht in der, dass irgendeiner oben was steuert, sondern es ist halt quasi eine Folge von diesem Leistungssystem, in dem wir leben. Aber es ist durchaus da. Ich meine, bei mir ist sozusagen also ich bin jetzt, glaube ich, nicht drogenabhängig, aber ich habe tatsächlich einen bedenklichen Konsum von Alkohol oder also wie ich es konsumiere, gar nicht wie viel ich konsumiere, aber wenn ich es konsumiere, wie ich es konsumiere, ist nicht ganz unbedenklich. Und es fängt mit so kleinen Sachen an, dass ich habe meine erste Rede gehalten im Bundestag, das war im Januar. Januar ist bei mir aus Tradition so ein bisschen, weil Dezember das Gegenteil davon ist, immer ein bisschen ist halt alkoholfrei, erste Rede gehalten. Ach so. Und habe gedacht, so echt, meine erste Rede im Bundestag, ich meine, das ist halt nichts sozusagen.
Ja, das ist schon was.
Und dann müssen wir jetzt irgendwie trinken. Habe echt gemerkt, so wie krass. Also natürlich wurde es mir auch angeboten, was ja in dieser Gesellschaft bei Alkohol noch dazukommt, dass es so. Und natürlich, also auch völlig in Ordnung, ne? Also ich meine, klar, du sagst dann, darauf trinken wir jetzt einen so. Und ich so, ich trinke nicht. Und habe gemerkt, wie ich so dachte, ich muss jetzt der Körper war schon so richtig drauf geeicht, diesen Erfolg zu belohnen. Weil du ja jedes Feierabendbier ist eine Belohnung für etwas und du gewöhnst dich so daran. Und ich habe es eine Stunde durchgehalten, meine Partnerin war was essen gewesen. Da habe ich gemerkt, das ist genauso cool, wenn nicht noch cooler gewesen. Ich kann das irgendwie nicht vergleichen. Also das kann der Alkohol natürlich auch einen super Spaß machen, aber der Körper hat sich so daran gewöhnt, dass du erstmal wirklich dich anstrengen musst, dass du sagen, ich mache das jetzt halt mal ohne Alkohol. Also es ist so ein bisschen so eine bedenkliche Sache, die, glaube ich, bei jedem, die jeder irgendwie, oder die meisten kennen mit irgendeinem Konsumding. Das kann ja auch was ganz anderes sein.
Süßigkeiten, meine Liebe.
Genau, ja, genau, also wenn Süßigkeiten oder was einkaufen gehen, also als Belohnung. Also Konsumsucht, also jetzt nicht Substanzen,
Shopping,
sondern Shopping einfach. So. Völlig, also für mich gar nicht der Fall. Ich kapiere das irgendwie gar nicht. Wenn ich irgendwie einkaufen gehe, kriege ich teilweise echt so, wow, es ist hier viel los. Also ich kann das überhaupt nicht. Habe es mal online aus.
Zu viele Menschen.
Ja, zu viele Menschen, zu viele Waren. Ich denke mir, warum brauche ich das und das nicht? Keine Ahnung, ist mir völlig egal, was ich davon nehme. Für andere ist es halt eine krasse Sucht. Und du hast, ich glaube, dass du halt, ich finde, bei diesem Ding wäre es auch in Ordnung gewesen, natürlich dann was zu nehmen, nur als Beispiel, wie sowas funktioniert. Also wenn ich abends nach Hause gehe, ist auch zum Beispiel auch eine Regel, die wir gerne einführen würden, dass du quasi nur zu bestimmten Zeitraum Alkohol, also dass es einfach extra Läden gibt, wo du reingehen musst. Nicht, weil du irgendwie morgens um 9 schon wissen musst, ob du dich abends besaufen willst, aber doch irgendwie schon, weil du planst, ey, heute Abend ist ein besonderer Abend, wie auch immer, ich lade Leute ein oder deswegen kaufe ich was. Und nicht irgendwie abends um 10 hier im Brewe um die Ecke, ey, sehe halt da noch dieses kleine Flächen und denke so, na gut,
eigentlich so. Dass so dieser Impuls, impulsiver Konsum zurückgeht?
Ja, na, als impulsiver Konsum und schon auch eine Art, es ist ja schon ein Suchtding, dass du halt denkst so, ich, jetzt habe ich es da, es ist mir näher, das zu nehmen. Das ist schon, schon mehr da und diese ganzen, also, aber du hast recht, das ist ein impulsives Ding, was kurzfristig ist und was eben Menschen, die eh schon anfällig sind dafür, eben dann überzeugt ist zu nehmen. Ich glaube, dass wir, wenn wir quasi auch irgendwie Substanzen halt auch in ihren, also auch dann mit den Wahrnehmungen, die ja irgendwie cool sein können, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssen wir es auch auf einer anderen Ebene, können wir es auch auf einer anderen Ebene setzen und eben nicht mit dem, ey, ich kaufe mir noch schnell was und doch vielleicht heute Abend und so weiter und so fort, sondern schon eher mit einer, also mit der Besonderheit, die eine Substanz auch hat, dann anzunehmen.
Aber brauchst dafür nicht, also mein großes Steckenpferd ist ja Konsumkompetenz. Wie kriegen wir jetzt diese Konsumkompetenz in die Gesellschaft hinein? Denn wenn sich ein Cem Özdemir hinstellt oder auch ein Karl Lauterbach und sagt, hey, die Quengelregale in Supermärkten, die sind nicht so gut, die würden wir gern abschaffen, dann wird das Geschrei in der Bevölkerung groß. Das heißt, dieses, also es ist ja wieder eine Art Verbieten und so eine Art zu sagen, ey, das tut euch nicht gut, wieder so ein bisschen von oben herabmäßig. Wie kriegen wir das denn hin, dass die Bevölkerung von ganz alleine quasi, also eine Sogwirkung bekommt, statt eine Druckwirkung?
Also zum einen, da finde ich auch die ganze Debatte über Verbote und Gebote irgendwie schwierig, weil natürlich, also du hast Gesetzesgebote und Verbote schon immer gehabt und manche dann sollten verboten sein und manche irgendwie nicht. Da gibt es Sachen, die sinnvoll sind, irgendwie einzuschränken, vor allem wenn es um so Sachen wie diese Konsumorientierung gibt, damit du dir anders Gedanken machst, als unbewusst irgendwo hinzugreifen. Das finde ich in Ordnung, aber ich will dann schon woanders ansetzen. Das habe ich auch in Kalifornien war das, glaube ich. Da haben die gesagt, das Spannende ist, jetzt wo es entkriminalisiert oder legalisiert ist, Cannabis, dass du drüber reden kannst, was es macht. So, das konntest du davor das konntest du davor nicht machen. Also du, ich meine...
Kannst dich öffnen. Einfach.
Das Priesterbeispiel will ich gar nicht bringen, weil die dann Sexualkunde geben, natürlich keine, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn du halt quasi keine Ahnung hast davon, wie das wirkt, kannst du es auch in der Schulklasse oder in der Ausbildung oder miteinander auch nicht besprechen. Auch allen, also eben mit all den Nebenwirkungen, mit all den Problemen, die es auch mit sich bringt, das kannst eben nur sagen, ich glaube, Mortler hat das doch gesagt, irgendwie ist nicht erlaubt, weil es verboten ist. Genauso ist die Logik halt. Und du musst den Leuten, den Menschen erklären, ey, das macht das und das mit dir, das passiert dann. Und eigentlich, das nicht jetzt in der Schule, nicht rausgenommen und macht das in der Schule so, muss man alles ausprobieren. Nee, aber eigentlich, wenn du was ausprobierst, musst du auch Menschen bei dir haben, die damit auskennen und sagen, ey, beruhigt, alles gut, das passiert. Oder ist vielleicht gerade nicht alles gut, aber...
Geht vorbei.
Genau, wird ein bisschen dauern. Dass du quasi eine Kompetenz entwickelst mit den Möglichkeiten, die du hast und mit den Schwierigkeiten, die es auch mit sich bringt. Und ich glaube, damit wirst du viel weiter kommen als mit diesem Angst und Druck und gleichzeitig die Gesellschaft haben, die dir das aber die ganze Zeit vorlebt, dass du eigentlich damit irgendwie noch zurechtkommst. Also im Bundestag, also ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber da sind Alkoholabhängige, da sind Medikamentenabhängige, da sind so viele Menschen, weil du... Also wir verdienen alle gut und so, aber du hast natürlich einen krassen Leistungsdruck. So, also wenn ich jetzt irgendwie Mist erzähle, weil ich heute schlecht drauf bin, dann wird es sich irgendwie auswirken und dann sehen das irgendwie tausend Leute sagen, ey, was ist das für ein Viech? So, und dann musst du, wenn du das die ganze Zeit hast, dann versuchst du das irgendwie zu kompensieren und es fällt super leicht, das hier, also in dem Umfeld mit Alkohol in anderen Sachen zu kompensieren.
Stimulanzien werden wahrscheinlich ein großes Thema sein.
Klar, genau. Und so, also man sieht es den Leuten auch an. Also wenn du hier ein paar Jahre drin bist, dann siehst du, wie die Leute sich verändern. Ich würde gerne mal so eine Vorher-Nachher-Sache machen. So irgendwie nach 4 oder 8 Jahren Bilder machen, wie die Leute sich verändert haben. Das ist nicht nur ein Grausam. Ja.
Was glaubst du denn, würde passieren, wenn ihr offener damit umgehen würdet und sagt, naja klar, wie soll ich die Scheiße sonst aushalten? Also ähnlich wie Ärzte, die 30-Stunden-Schichten schieben. Ich will nicht der Letzte sein, der nach am Ende so einer, also auch nicht, wenn der nichts genommen hat. Ne? Und jedes Mal, wenn ich mit euch spreche, mit euch Politikern, also nicht mit dir, oder aber egal mit wem, die Terminpläne sind so voll, dass ich mir denke, Alter, ihr lauft doch auf der letzten Rille. Es ist doch logisch, dass da einige gewisse Dinge konsumieren werden. Was würde passieren, wenn ihr damit offen umgeht?
Ich glaube auch gar nicht so viel. Also ich glaube nicht, dass das... dass eigentlich so viel passieren würde, wenn alle mal sagen würden, wir machen das jetzt. Mhm. Aber du hast in diesem Gesellschaftssystem oder auch in dieser Politikergruppen, du hast natürlich eine Schwäche, die du damit zeigst. Also wenn du sagst, oder mehrere Punkte. Zum einen checken es manche nicht. Also viele checken es einfach nicht, dass sie halt, wenn die jeden Abend irgendwie 3 Bier trinken, dass es eigentlich schon zu viel ist und wahrscheinlich ein Problem sein wird. Aber du hast auch, du stehst damit eine Schwäche ein.
Also Konsum gleich Schwäche?
Ich glaube, also wenn du es so machst, wie es dir gemacht wird, also quasi zum noch durchhalten, ist es ja eigentlich eine, wenn du es so sagen würdest. Was ja wiederum anders ist, wenn ich jeden Morgen sage, ey, ich habe gestern nochmal richtig und trotzdem fit bin, das ist dann wieder Teil des Leistungsprinzips, du kannst es irgendwie umdrehen, aber es ist eben nicht dieses, ey, wir machen das so, weil wir es nicht anders können oder so, sondern du machst es, damit wird es ja zur Schwäche. Und das wird halt hier überhaupt nicht gern gesehen. Du hast eine ganz, wie war es mit dem Kollegen von den Grünen, der da irgendwie mit Crystal Meth erwischt wurde vor ein paar Jahren. Ich meine, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es war definitiv irgendwie aus den eigenen Reihen publiziert worden. Es war, um dem eine Schwäche zu geben. So. Und das würde ich, also müssten wir jetzt nochmal überprüfen, schaut nochmal nach, ne? Aber soweit ich weiß, war das nicht etwas gewesen, was noch nicht mehr der politische Gegner gemacht hat. Und was macht der politische Gegner?
Volker Beck war das, ne?
Volker Beck, genau. Was macht denn der politische Gegner mit einem, wenn du quasi da eine Schwäche hast? Und das ist, also ich glaube, es wird real gar nicht so passieren, aber erstmal ist das sozusagen die Angst. Ich finde aber auch, das wäre, also ich meine, ich habe schon konsumiert, ne? Also auch illegale Substanzen, so, muss jetzt irgendwie in alle 3 Kameras schauen. Das mache ich aber, sage ich aber auch deswegen, weil ich damit nicht so ein Problem habe, weil ich weiß, davon bin ich, also das ist sozusagen keine Schwäche von mir. Was ich erst lernen muss, ist sozusagen, dass ich zumindest keinen ganz normalen Bezug zum Alkohol habe, weil das sozusagen schon so ein bisschen, das ist eine Schwäche von mir. Ich sage auch gleich immer so, dieses Jahr bin ich ganz anders, ich mache mehr Sport, trinke weniger und deutlich sage ich, Leute machen ja alles wieder gut.
Die klassischen Januar-Vorsätze.
Die sind länger mit mir gelaufen, egal.
Wie oft ich schon abgenommen habe.
Ja, das ist, aber du hast eben, also dass ich jetzt sage, ey, ich habe irgendwas konsumiert, ist ja auch in der Community wiederum, ist nicht problematisch, ich finde es eher cool. Aber diese Schwächen einzugestehen, zu sagen, ich bin da wirklich, hab da ein Suchtproblem, wenn auch kein hartes, das fällt einem weitaus schwerer.
Ja. Ich finde es halt spannend, so, ne? Also jetzt haben wir ja nun mal schon mal einen Gesundheitsminister, der ein bisschen offener an die Sache rangeht. Ein bisschen, auch wenn er schon immer wieder betont, dass er früher ein absoluter Gegner der Legalisierung war und jetzt damit den Schwarzmarkt eindämmen möchte. Ich weiß nicht, ob das Argument Nummer 1 sein sollte. Ich glaube, dass die Freiheit des Individuums das Argument Nummer 1 sein sollte. Aber man muss es natürlich auch nach außen verkaufen können. Und da zählt die Eindämmung des Schwarzmarkts wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Freiheit.
Gesundheit und eigentlich.
Wir wissen aber alle, dass der Schwarzmarkt ein paar Jahre braucht, bis der zurückgeht. Und natürlich geht der nur bei der Substanz zurück, die legalisiert oder entkriminalisiert wurde. Das heißt, wenn man dieser Argumentation folgt, dann ist es ja der nächstlogische Schritt, alle anderen Substanzen auch anzugehen.
Na, es gibt mehrere Probleme. So, wenn du der Logik nur so, also in dem Bereich hast du völlig recht, bei dem Gesundheitsding und mit der Argumentation zum Beispiel, das nimmt nicht wirklich zu. Hast du dann, wenn du quasi die Sachen nicht wirklich durchziehst, sondern nur so halb angehst, ein Problem? Also jetzt zum Beispiel diese Modellregionen werden natürlich bewirken, wenn du nur Modellregionen hast und in Bayern wird es wahrscheinlich keine so wirklich geben, so, dann werde ich woanders hingehen und mir dort mein Cannabis holen. So. Dann gibt es einen Cannabis-Tourismus, der wird bewirken, dass in 5 Jahren die Statistik zeigt, die Leute haben viel mehr Drogen genommen in dem Bereich, so, logischerweise. Und du wirst schlecht argumentieren können, dass es eigentlich gesundheitsfördernd ist, weil die Leute ja zwar, also es wird dann schon irgendwie schwieriger.
Ja, weil es verfälschte Zahlen sind.
Weil es verfälschte Zahlen sind. Und du kriegst, also auf der einen Seite hilft es zwar für einen konkreten Moment, nicht ganz ehrlich zu sein, sondern zu sagen, es ist nur wegen Schwarzmarkt, es ist nur wegen Gesundheit, es ist nicht, weil es einfach angesagt ist, Menschen quasi diese Möglichkeit zu geben, so. Und du hast damit, wenn du es, also erstmal hilft es, aber du hast quasi in der Folgewirkung hast du Probleme. Zum Beispiel ist es ja auch aus der Ampel, da gibt es ja schon auch welche, also jetzt SPD wenige, FDP weiß ich auch nicht, bei den Grünen einige, die sagen, es geht eigentlich nicht, eben nicht nur um Cannabis, sondern eigentlich müssen weitere Drogen entkriminalisiert werden. Ja. Nun sagt der Söder, erst heute Cannabis, morgen Crystal Meth. Und dann sagt, dann müssten sie eigentlich sagen...
Kokain her!
Ja, müssten sie eigentlich sagen, ja, eigentlich schon, weil es ist besser. So, die Leute, also das ist dann wirklich auch ein Gesundheitsding, mehr als bei Cannabis, glaube ich sogar. Das kannst du jetzt aber nicht machen, sondern du musst sagen, nee, das auf gar keinen Fall, weil du ja sagst, es gilt nur für Cannabis. Mhm. Weil du hast quasi, du hast in dieser Unwahrheit, hast du Folgeprobleme, die du erst, die vielleicht erstmal helfen, aber für die Zukunft problematisch sind, wenn du wirklich das Ding aufbauen willst.
Das heißt, wir haben eine politische Hintertürproblematik. Also ähnlich wie
ja, genau.
Holland mit Cannabis haben wir eine politische Hintertürproblematik, weil wir können ja gar nicht sagen, ja, also wenn wir, das ist ja das, was ich meinte mit dem Legislaturdenken. Hm. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay, in 20 Jahren wäre es perfekt, wenn alle Substanzen entkriminalisiert mindestens sind, dann würde es der Bevölkerung besser gehen. Ja gut, dann hast du halt jemand, mindestens eine Person in Bayern, wenn nicht sogar deutlich mehr, die laut schreien und danach ins Bierzelt gehen. So ganz, ganz böse gesagt.
Genau.
Ne? Und die Bevölkerung glaubt das dann wiederum. Aber irgendwie müssen wir es ja angehen. Also ich meine, wenn wir die globale Entwicklung uns anschauen, dann gibt es in den USA zwei Bundesstaaten, die jetzt schon Psychedelika, MDMA entkriminalisiert haben. In Australien wurde MDMA zu Therapiezwecken legalisiert.
Aber auch in Kanada irgendwo, gell?
Ketamin wird auch bei uns in Deutschland mittlerweile verwendet. Die psychedelische Therapie. Also warum muss es immer über den Medizinsektor gehen?
Ja, weil das eben das Gesundheitsding ist und weil da extrem viel Profit auch mitzumachen ist. Ja. Aber nee, das würde ich tatsächlich eher als zweiten Aspekt sehen. Aber ich glaube, dass du, also du hast recht und ich finde, das ist tatsächlich originär die Aufgabe von der Linken, zu sagen, ey, wir müssen jetzt, also das ist okay, das ist ein guter Ansatz. Irgendwie gibt es meinetwegen Kritik, aber ist okay. Aber wir müssen weitergehen. So, wir müssen jetzt damit umgehen. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben, als es dann um Cannabis-Legalisierung ging, haben wir, also vor der letzten Sommerpause, jetzt haben wir irgendwie drei Anträge gestellt, das war zur Fahrerlaubnis, Cannabis und aber auch sogenannte harte Drogen entkriminalisieren, um deutlich zu machen, das darf da nicht aufhören. So, und das ist so ein bisschen, finde ich, die Aufgabe von links, jetzt auch das Cannabis-Projekt so ein bisschen zu nutzen, zu sagen, also irgendwie zu politisieren. Auf der einen Seite zu sagen, das reicht nicht aus, und auf der anderen Seite zu sagen, was wir auch versuchen, die legalen Drogen müssen aber eingehegt werden. Also du brauchst sozusagen bei Nikotin unheimliche Zunahme, vor allem bei jungen Frauen. Und du hast bei Alkohol sowieso ganz schlimm. Das heißt, dort brauchen wir eine Einhegung, um damit umzugehen. Und auf der anderen Seite brauchen wir von Legalisierung illegalisierter Drogen, um eine Logik in das Ganze reinzubringen. Und das finde ich ist unsere Aufgabe gerade, zu sagen, da müssen wir reingehen, um so ein bisschen die Regierung von, wie soll ich sagen, von links zu treiben, aber auch, und das finde ich, also das mache ich bei den ganzen, bei den GMMs, wo ich irgendwie rede, dass ich irgendwie sage, ey Leute, da hört es nicht auf, so, wir müssen irgendwie weiterdenken und es geht ja schon, also bei der Cannabis-Community, beim Weedmob gibt es halt, natürlich gibt es ein paar, die halt einfach nur kiffen wollen, so, ist ja auch in Ordnung und die jetzt irgendwie richtig Druck machen, aber es gibt schon welche, also und jetzt gehe ich davon aus, gerade hier bei Sucht und Ordnung, irgendwie ist ein cooler Name, weil ich
Dankeschön.
Weil ich mal gesagt habe.
Das Programm.
dass du halt weitergehen musst, damit die auch selbst wissen, wir müssen da weitergehen, weiterdenken. So. Übrigens noch ein Punkt, das ist nur eine Kleinigkeit, was eine ganz große Kritik ist an dem jetzigen Projekt, dass es auf der einen Seite schon, also mit dem nicht profitablen ein bisschen cooler ist, als ich es dachte, weil ich fand das irgendwie, das sollte nicht so profitabel sein bei Cannabis und ich finde es mit der Werbeverbot und so weiter gut. Auf der anderen Seite ist es trotzdem extrem bürgerlich und das ist auch mir erst vor kurzem so richtig aufgefallen, weil du mit den ganzen Möglichkeiten der Kontrolle, also du hast ja quasi eine Obergrenze, du hast bis 21 Jahre, sogar momentan, das wird sich wahrscheinlich hoffentlich noch ändern, aber eine THC-Gehaltsgrenze, du hast eine Obergrenze an Pflanzen, die du haben und besitzen darfst. Das heißt, du hast eine Entfernung von Schulen, was auch immer. Du hast so viele Möglichkeiten der Kontrolle, dass du vor allem, deswegen bürgerliches Gesetz, die Menschen weiter und sogar noch stärker kontrollieren kannst, die jetzt schon die ganze Zeit kontrolliert werden. Und das heißt, also manche Leute können halt jetzt cool Cannabis konsumieren. Das sind die, die so wahrscheinlich so aussehen wie ich jetzt und hellere Haare so. Und du hast welche, die so aussehen wie ich früher, lange dunkle Haare und ein bisschen freakig, die halt kontrolliert werden. Oder halt migrantisches Aussehen haben, die halt weiter kontrolliert werden. Du hast sogar, ich weiß gar nicht, wie sie es machen wollen, du hast sogar natürlich die Möglichkeit, in die Häuser reinzugehen, um zu checken, wie viele Pflanzen hat er eigentlich angebaut. Also es wird wahrscheinlich so nicht passieren.
Ich hoffe es,
also wirklich. Das glaube ich auch nicht, weil das schon einfach bis jetzt undurchdacht ist. Das ist, glaube ich, nicht, so wollen die das, aber es ist undurchdacht. Und das ist genau das, was so ein Gesetz gut machen könnte, dass du wirklich für die Menschen, denen es eh schon irgendwie schlechter geht, weil sie quasi anders aussehen, weil sie anders auftreten, weil es ihnen schlechter geht, so, dass sie nicht noch zusätzlich kontrolliert werden. Du darfst nur in den und den Zeiten konsumieren, ansonsten darfst du privat konsumieren oder musst du privat konsumieren. Wenn du wohnungslos bist, wo machst du das dann?
Machst du das nicht mehr. Also, aber in Fußgängerzone.
Kannst du aber noch in der Nebenstraße. Genau, du kannst Raum und Zeit, du kannst alles. Und du kannst, das darf nicht sein. Du musst es möglichst schlank machen, dass du möglichst wenig Kontrolle zulässt, weil das eben die Leute betrifft, die eh schon marginalisiert sind. Und das finde ich witzig, weil es einer der wenigen Punkte ist, wo glaube ich, jetzt Linke und Polizei einer Meinung sind. Weil die wollen ja tatsächlich, ich habe mit einem Kollegen mal geredet, der hat gesagt, ja, und für euch ist es doch auch besser, weil ihr müsst die ganzen blöden Maßnahmen nicht mehr machen. Also gut, manche wollen die wahrscheinlich machen, aber die da wirklich nur, die einfach ihren Job machen wollen, die sagen, das ist eine blöde Sache, mach das weg. Mhm. Und der hat mir gesagt, sieh dich vor, das werden mehr Kontrollen werden, das wird nicht weniger sein. Und der hat recht behalten, bis jetzt zumindest.
Das hängt ja auch krass mit dem System. Jetzt sind wir springen heute interessante Sprünge, gefällt mir sehr gut. Das System Polizei. Ich habe einige Polizisten kennengelernt, viele Staatsbürger in Uniform. Ich war ja selbst 4 Jahre Staatsbürger in Uniform bei der Bundeswehr. Soldat auf Zeit, dass sie mir eine Waffe in die Hand gedrückt haben. Naja. Auch da ist ein Leistungsprinzip. Und es gibt Leute in meinem Umfeld, die haben mir gesagt, ey, wenn du keine Anzeigen schreibst, dann fällst du hinten runter. Und was ist denn bitte einfacher, als bei einfachen Menschen zu kontrollieren, ob die jetzt 3 oder 5 Pflanzen haben? Schneller kannst du dein Kontingent ja nicht füllen.
Stimmt.
Und also ich hoffe wirklich, dass das nicht der Fall sein wird. Auf der anderen Seite, also das, was willst du denn da machen? Das ist ja so ein bisschen wie Briefträger-Drückerkolonne. Heute nehmen wir die Straße, morgen nehmen wir die Straße. Du musst ja quasi alle Haushalte kontrollieren. Das geht ja nicht.
Nee, ich glaube, es wird auch nicht passieren. Ich hoffe es irgendwie auch. Da ist aber ein Teil dran an Unbedachtheit, der noch verändert wird, glaube ich. Und ein Teil ist dran, der einfach, wo du merkst, dass es eben bei Lauterbach und Co. schon, das sind halt keine Linken. Also jetzt nicht Parteilinke, sondern sozusagen keine, die von links denken, sondern es sind zutiefst bürgerliche Personen, die halt das schon alles rahmen und kontrollieren wollen und deswegen da diese Regelung treffen. Und es wird auch noch abnehmen. Also ich kann jetzt, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal mit der Kristallkugel falsch gelegen, aber ich glaube, diese Schranke zwischen 18 und 21, das ist so schräg, wie du alles kontrollieren musst. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Und ich glaube, es wird zumindest auch Maßnahmen geben, dass du irgendeine, wie du mit dem Eigenanbau umgehst, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Was hältst du denn von dem CC-Konzept? Also Lauterbach hat ja ganz explizit nochmal gesagt, das sind keine Cannabis-Social-Clubs, das sind Cannabis-Clubs. Und nimmt den sozialen Aspekt des Ganzen heraus, dass Leute gemeinsam dort vor Ort konsumieren dürfen. Hältst du das für produktiv?
Nee, ich glaube, das ist falsch. Also einen Grund haben wir, glaube ich, vorhin schon quasi angesprochen, dass du, wenn du das erste Mal konsumierst, solltest, ich meine, das machen wahrscheinlich die wenigsten, aber du solltest es nicht allein zu Hause machen. Ich finde es gut, wenn du wenn du es gemeinsam mit Leuten machst und wenn du es in einem Club gemeinsam mit den Leuten machst, das halte ich für sinnvoll. Dafür, also, aber nicht nur dafür ist sowas da. Ich denke, dass du, also ich meine, das ist das Problem, in welchen Strukturen die denken. Natürlich ist es eine Droge, die du, die soll irgendwie Spaß machen, die soll wie auch immer, also das ist ja, deswegen sollst du sie nehmen und nicht irgendwie allein zu Hause, also wenn du willst, kannst du auch allein zu Hause machen, aber zumindest sollst du es mal in diese, die Möglichkeit haben, das dort zu nehmen, um eben dann auch begleitet zu werden, wenn es problematisch wird, damit dir jemand auch Tipps geben kann und wo können die Tipps herkommen, als eben dort, wenn Menschen das irgendwie auch wirklich dann selbst anbauen und so. Deswegen glaube ich, ist das schon, ist das genau der Fehler und die falsche Denke, weil er damit irgendwie sagen will, damit irgendwie weniger geraucht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Konsequenz sein wird, glaube ich eigentlich nicht. Aber es wird eben an Orten geraucht, wo man eben nicht schauen kann, ob es den Menschen gut geht. Und das ist eine andere Art, das ist übrigens auch eine Kontrolle, die ich wiederum gut finde. Eben nicht die Polizeikontrolle, sondern soziale Kontrolle. Dass du ein bisschen guckst, ey, Kollege, ich glaube, wir beide gehen jetzt mal nach Hause oder wir machen jetzt mal Pause, weil es ist irgendwie, also dass du halt jemanden hast,
der bei dir ist. Pädagogischeres, ne?
Also, ja, genau.
Ich bin noch gar nicht so gut auf Säule 2 eingegangen, weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass sie nicht kommt. Wenn ich mir das Modell CSC angucke oder CC angucke, da muss ja auch eine ganze Menge Geld in die Hand genommen werden, damit so ein, also ich weiß nicht, ob du, hast du dir schon mal eine Medizinal-Cannabis-Produktionsstätte angeschaut?
Wir haben jetzt in Kanada und Kalifornien auch Genuss-Cannabis-Sachen angeschaut. Ich glaube, Medizinal-Cannabis ist noch ein bisschen strenger, so. Als es dort war, aber da war es auch, ich meine, das sind richtige, übrigens auch Problem für diejenigen, die glauben, ey geil, da kann ich mir so ein bisschen Geld dazu verdienen, wenn es alles legalisiert wird, die Sachen natürlich krass durchkapitalisiert. Also ich meine, wir sind als Linke eher für Cannabis Social Clubs als für diese ganzen Großkonsum-Produktionsunternehmen-Dinger, aber ihr müsst euch keine Hoffnung machen, dass ihr nebenbei noch ein bisschen was irgendwie das Geld, die sind also krass durchgeplant. Also es ist einfach, das ist eine Industrie, logischerweise.
Ist ja ja, klar. Das ist ja der Grund, warum es so lange dauert.
Ja, genau. Und die haben das, also und dann setzen sich natürlich auch dann, also wenn du es wirklich als ein Kapitalunternehmen machst oder also quasi aufbaust den Handel in deinem Land, dann werden natürlich auch die meisten untergehen. Es gibt wenige, die Erfolg haben werden, die auch möglichst billig produzieren und so. Deswegen finde ich es mit Cannabis Social Clubs schon sehr gut. So. Also witzigerweise nicht der Wille gewesen der Regierung. Ich glaube, die FDP beißt sich ein bisschen in den Arsch. Aber eigentlich das, wie wir uns als Linke das vorgestellt haben. Es gibt ein paar Probleme damit, aber das ist eigentlich die Grundidee. Aber das, ich meine, da ist das eine Problem, das wollte ich noch gesagt haben, was momentan für mich das Größte ist, ist, dass ich nicht kapiere, warum die keine klaren Regelungen treffen, weil die Länder auch nicht mehr verändern können, weil genau das ist das, diese erste Säule ist ja die Möglichkeit, dass die Länder nicht zustimmen müssen. So, das machen die und die können das jetzt so machen, dass es eben die Länder nicht verändern können, aber die überlassen, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ganz genau ist ja, weiß man es ja nicht, was da rauskommen wird, überlassen die super viel den Ländern und damit wird natürlich Bayern wird es verhindern. So, und das halte ich für unsinnig einfach, das müssen wir noch verändern. Aber das ist die erste Säule, wo die Probleme so ein bisschen sind. Bei der zweiten Säule finde ich halt, na gut, das sind halt Modellprojekte. Da wird auch ganz viel den Menschen vor Ort überlassen, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann. Aber ich glaube, dass das, also ich kann mir nur nicht vorstellen, dass damit irgendwie das, was die eigentlich wollen, mit der Verhinderung vom illegalisierten Markt, dass das halt eben absehbar sein wird. Du hast bei dem Ganzen, wenn du in Deutschland legalisieren würdest, hättest du schon das Problem, dass du natürlich nicht alles versorgen könntest. Das wird dauern.
Das so. Ist das, was ich meinte vorhin.
Ja, genau, es wird dauern. Und mit den Modellprojekten wirst du es ja, es sind ja quasi abgegrenzte Dinge, wo du quasi Handel, Distribution, also Verteilung und Konsum, dieses zu verbinden, wird eben in diesen Binnendingern zumindest so nicht funktionieren. So. Da wird super viel über Eigenanbau und so weiter laufen. Das andere wird, das werden halt Spaßprojekte sein, die aber nicht als also nicht diesen Modellcharakter haben werden, wie er notwendig wäre. Also es ist kein Testcharakter. So.
Mhm. Es ist nicht so richtig evident. Hätte man nicht das ganze Land zu einem Modell, also wäre es nicht am intelligentesten gewesen zu sagen, ja, wir haben jetzt 16 Modellprojekte, 16 Bundesländer und die sind ein großes Modellprojekt Deutschland. Wäre das nicht deutlich, also könnte man da nicht besser die Evidenz messen, weil jeder, dann gibt es ja keine Reisen und Mauscheleien, dass jemand, der nicht konsumiert, für jemanden, der konsumiert, der aber nicht in der Region wohnt, holt. Das ist ja verrückt.
Also ich finde auch, ich glaube, ich meine, das ist ja halt aufgrund der Feigheit passiert, dass, oder aus zwei Gründen, das eine und den einen verstehe ich auch gerade, aber das erste ist der Grund, dass du halt quasi gesagt hast, das wird mit EU-Recht und internationalem Recht irgendwie nicht vereinbar sein. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass du Möglichkeiten gefunden hättest, damit es vereinbar ist. Was schwierig war, ist eben die Zustimmung von den Ländern, was einfach nicht gegeben ist, wo ich mich auch am Anfang geirrt habe, weil ich da zu naiv war, weil ich dachte, ey, komm, jetzt mach da nicht so rum. Das würde die CDU, CSU verhindern und die haben halt gerade die Mehrheiten. Ich glaube, das hättest du, wenn du quasi das Bundesrecht nicht komplett geändert hättest, so nicht einfach machen können. Das sehe ich mittlerweile schon so ein bisschen ein und trotzdem hättest du eben das so ein bisschen umgehen können, indem du halt quasi oder das wissen wir noch nicht, wie es aussehen wird, aber die Modellprojekte so groß machst, dass du es eigentlich so schaffst, weil so wie du es jetzt machst, hast du halt zumindest, das wird keine Blaupause sein für irgendwas. Oder ich kann es mir zumindest noch nicht vorstellen, so um ehrlich zu sein.
Ja, da bin ich bei dir. Kann ich mir auch wenig bis gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir über Konsumkompetenz gesprochen, jetzt haben wir über das, was wir als Legalisierung planen als Deutschland gesprochen. Wie sieht dein persönlicher Werdegang bei den Linken in Zukunft aus? Also wirst du weiter Richtung Drogenpolitik gehen?
Ja, sicher. Also ich meine, ich hoffe, dass wir irgendwann, dass wir wieder stärker werden. Übrigens auch hier jetzt nicht als Wahlwerbung, sondern natürlich geht es uns nicht nur um die Drogenpolitik, sondern auch schon insgesamt um eine, ich habe gesagt, wenn ihr Substanzen legalisieren wollt, dann müssen wir es auch bei Menschen tun. Gerade irgendwie heute irgendwie ging es wieder um Asylrecht und dem ganzen Einschränkungen, ganzen Scheiß. Ich glaube, wir haben auch als Linke insgesamt viel zu tun, damit sich das in dem Land wieder ändert. Nicht nur im drogenpolitischen Bereich und hoffe, dass wir da auch wieder quasi stärker werden, um natürlich Aufgaben auch aufzuteilen. Aber ich finde, Drogenpolitik ist für mich persönlich jetzt nicht das Allerwichtigste. Das haben wir irgendwie gerade auch gesagt, dass es natürlich irgendwie, ich meine, Krankenhauspolitik oder Pflegepolitik, wie absurd mit den Menschen
umgeht. Gesundheitspolitik im Allgemeinen ist total weird
bei uns. Ist ziemlich kaputt irgendwie. Und ganz wenig Geld da drin. Und ich finde insgesamt das Ganze, also ja, was wir als Linke mit Krieg und Frieden und Sozialpolitik und so weiter, das ist alles, gibt Sachen, die mir auch super wichtig sind. Aber ich finde, das ist irgendwie eben ein Ansatzpunkt. Und deswegen würde ich ja schon gern weitermachen, dass man wo man Ansätze finden kann, wie was besser funktionieren kann, was schon viele Menschen verstehen auf der einen Seite. Also du kannst, ich glaube, den meisten Menschen erklären, warum unsere Drogenpolitik die richtige Drogenpolitik ist. Aber du hast es bei ziemlich einfach sozusagen und du hast aber auch noch viel Aufklärungsstand. Also ich finde zum Beispiel deswegen macht mir das auch Spaß, weil du halt bei härteren Substanzen, sogenannten härteren Substanzen, hast du schon, finde ich, mehr Aufklärungsbedarf. Also es ist nicht jedem völlig einsichtig zu sagen, ey, du musst Crystal Meth eigentlich auch entkriminalisieren, weil es den Leuten damit schlechter geht. Aber wenn du es den Leuten erklärt hast, gibt es bei den meisten einen Aha-Effekt, zu sagen, stimmt eigentlich. So. Und das finde ich cool, deswegen macht mir das Thema Spaß. Weil da irgendwie, das ist eine Erklärbarkeit, die Leute kapieren das aber auch irgendwie und du hast trotzdem ein bisschen was zu tun. So. Das ist schon, deswegen werde ich ja gern weiter dranbleiben, auch wenn ich sozusagen damit nicht gestartet bin.
Okay, jetzt hast du gerade die linke Sichtweise angesprochen, schon öfter in der Episode, was ja klar ist als linken Politiker. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Initiativen zu sehr mit der Brechstange arbeiten und weniger mit Erklärungsbereitschaft. Und ich versuche das wirklich so diplomatisch wie möglich zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft an ihrer eigenen Belastungsgrenze sind durch die Leistungsgesellschaft. Deswegen politische Felder nicht betrachten können, weil sie einfach keine Zeit haben und sich dann bevormundet fühlen. Wie könnte man das denn in Zukunft ein kleines bisschen smarter angehen, um nicht so viel Hass auf sich zu ziehen?
Also was wir als Problem haben, und das sehe ich tatsächlich auch bei einigen in der Weedmob- und Drogenpolitik, dass die sind so davon überzeugt und sind auch unter so einem, also auch Leidensdruck, auch realem Leidensdruck, dass die dass die Brechstange, die glauben halt, ey, das musst du doch jetzt kapieren. So. Und dann gibt es irgendwie noch Twitter, also das ist das beste Ding dafür. Irgendwie, du hast eh nur wenig Zeichen und deswegen musst du es jetzt aber kurz und hart, am besten mit vielen Ausrufezeichen und groß formulieren. Aber du weißt nicht, wer dir gegenüber ist. Also ich meine, es ist auf Twitter ganz selten eine ältere Oma, ältere Dame, wahrscheinlich nicht so, aber stell dir halt vor, die versteht es wirklich nicht. So, dann wirst du mit der nicht so du würdest auch so mit der nicht kommunizieren. So.
Ja, also face-to-face niemals. Ja,
genau, eben, überhaupt nicht so. Und ich finde, das ist, und das gibt es aber auf allen Ebenen. Es gibt es übrigens auch im, Persönlichen, aber es gibt es vor allem natürlich in den nicht ganz so sozialen Medien. Und wenn du das in, und bei Demonstrationen, ich glaube, du musst versuchen zu schauen, wie kriege ich, also nicht nur, wie kriege ich meine eigene Community überzeugt, und darum geht es aber meistens. Deswegen fand ich auch, war deine Rede auch so, so cool, weil du es quasi, ich meine, du hast... Du hast genug Punkte, um auch mal zu fronten, sozusagen. Die finde ich trotzdem, finde ich Leute einfach cool, deswegen kannst du es machen. Aber eigentlich, du willst ja nicht, ich meine, alle, die da waren, sind für Cannabis-Legalisierung, deswegen musst du darüber nicht mehr reden. Und bei der Demonstration geht es ja auch eigentlich darum, die Leute zu überzeugen, die dann noch nicht so, ne, nicht so damit sind. Und ich glaube, ah, das war bei dir nicht so, aber bei den meisten ist es so, dass du halt die eigene Community versuchst, hier zu
genau,
pushen.
Genau.
Und das ist ja eigentlich nicht das Ding. Du musst, und ich finde, das ist aber dann auch so ein bisschen Brechstange, weil wenn, also nicht bei allen Demos, aber wenn irgendwie die ältere Frau bei der GMM-Demo vorbeikommt und ist, ich meine, du hast da einfach eine Wolke über der ganzen Demo häufig, naja gut, ob das sie jetzt überzeugt, weiß ich nicht. Und ich finde, das lässt sich auch auf andere Themen übertragen. So. Dass man versuchen sollte, das irgendwie auch argumentativ oder zumindest mit einer anderen Symbolik darzustellen, damit Leute checken, ey, und das passiert mal, also das ist ein generelles Problem, jetzt komme ich, muss mal gucken, ob ich vom 100. ins 1000. komme. Ich finde es als, wir haben es als Partei auch das Problem, dass wir relativ, wie soll ich sagen, nicht mehr so kulturell sind, wie es früher mal war. Was will ich damit sagen? Es gab Ausnahmen zum Beispiel beim Polizeiaufgaben jetzt in Bayern, da waren 40.000, 50.000 Menschen auf der Straße, du hast nicht nur die Reden und die Sprüche und was auch immer und diese manchmal teilweise echt doofen Slogans gehabt, sondern du hast, die du sonst hast auf Demos, sondern du hast ein Drumherum gehabt. Du hast Kultur, Theater, irgendwie Partys gehabt, ja, und so weiter. Und ich finde, und ich nehme mir das Beispiel früher in den 20er, 30er Jahren, also quasi so, wo da gab es ja nicht nur die Faschos, die dann leider gewonnen haben, sondern da gab es auch eine linke Szene irgendwie von Brecht und Eisler und was auch immer. Da gab es eine richtige Kultur. Und damit hast du die Leute viel auch mit Emotionen und kulturell erreicht. Und das müssen wir wieder schaffen. Und wenn, nichts gegen Constantin Wecker, aber wenn Constantin Wecker der Einzige ist, der noch seine Lieder irgendwie spielt, dann haben wir ein Problem. Du brauchst, und das abschließend vielleicht, du brauchst sowas wie eine linke Kultur, linke Szene, die Menschen quasi positiv bestimmt und mitnimmt. Zum Beispiel Fusion Festival, was auch immer, 60.000 Menschen, die unter dem Label Ferienkommunismus, also nicht irgendwie so Sozialismus und halb, sondern über Kommunismus sagen, ey, wir machen hier Party und wir kriegen aber auch dabei noch Vorträge und was auch immer. Das finde ich, so müssen wir mehr schaffen und mehr werden und eben nicht dieses Hau drauf.
Da bin ich d'accord. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft generell wieder, also eine gesunde Debattenkultur stünde uns gut zu Gesicht. Und auch von allen Seiten übrigens, ein bisschen mehr Toleranz gegenüber der nicht eigenen Meinung, damit wir wieder aufeinander zugehen können. Das heißt ja nicht, dass man die Meinung teilen muss. Das heißt ja nicht, dass ich Social Media mäßig dafür oder dagegen sein muss. Aber ich glaube an die Freiheit des Individuums. Und diese Freiheit sollte auch aushalten, wenn jemand nicht meiner Meinung ist.
Voll, voll.
Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass wir da wieder hinkommen. Und solche Gespräche wie heute hier mit dir, die ja dann auch wieder in die breite Masse gehen, wo dann wieder Feedback zurückkommt, die eröffnen ja genau den Spielraum für solche Gespräche, wieder aufeinander zuzugehen. Und da bin ich sehr dankbar für.
Also vielen Dank auch für das Kompliment und vielen Dank auch für deine Zeit und dass du hierher gekommen bist und dass ihr das hier gemacht habt. Und sehr gerne irgendwann wieder in einem anderen Kontext, war echt cool.
Danke. Super gern, super gern. Adisch, mein Lieber. Ich bedanke mich.
Alles Gute. Cool.
Sehr schön. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut da rein. Peace.
Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es herrscht Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Alles unter Kontrolle.